Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marian Kobotsch und ich freue mich sehr, heute mit Sandra Navidi, Finanzexpertin aus den USA, Insiderin an der Wall Street und Gründerin und CEO von Beyond Global, sprechen zu können. Hallo Frau Navidi, schön, dass Sie bei uns im Interview sind.
Hallo Herr Kobotsch, ich freue mich sehr, bei Ihnen sein zu dürfen.
Ja, wir haben heute ein großes Thema und das ist natürlich die US-Wahl, wo wir jetzt eine Woche davor die wichtigsten Themen abklappern wollen. Was bedeutet das für die Wirtschaft? Was bedeutet das für die Börse? Aber ganz zu Beginn, Frau Navidi, Sie kennen sich ja an der Wall Street sehr gut aus, sind sehr gut vernetzt. Was sind denn aktuell so die Insights? Was wird gemunkelt an der Wall Street?
Also was man sagen kann, ist, dass die Polarisierung hier an der Wall Street eigentlich auch die der allgemeinen Bevölkerung reflektiert. Tendenziell steht die Wall Street eher hinter Harris und nicht hinter Trump, weil sie gerne möchte, dass vor allen Dingen, dass die demokratischen Strukturen, die wir bisher hatten, erhalten bleiben und dass eine gewisse Vorhersehbarkeit, Gewissheit besteht, die unter Trump nicht gegeben wäre. Es gibt allerdings auch hier Finanziers, Milliardäre, Unternehmenschefs, die sich entweder die hinter Trump stehen oder die sich zumindest absichern wollen. Also zum Beispiel Bill Ackman von Pershing oder Steve Schwarzman von Blackstone und andere. Jamie Dimon hatte schon im Januar verlauten lassen, überraschenderweise während des Weltwirtschaftsforums in Davos, auf einmal gute Dinge über Trump gesagt, obwohl ich weiß, dass er total hinter Harris steht und gar nichts von Trump hält. Und er hat jetzt nochmal gesagt oder ist rausgekommen, dass er sozusagen sich öffentlich nicht so äußert, obwohl er hinter Harris steht. Oder zum Beispiel Bill Ackman, der Trump unterstützt, ist ein starker Israel-Unterstützer und da hat man auch schon Fragmentierung gesehen. Das spielt ja auch in viele Bereiche mit hinein, als es die Universitätsproteste gab, dass er Studenten, die auf dem Campus protestiert haben, dass er die geoutet hat mit Adressen, alle pipapo und gesagt hat, ich werde dafür sorgen, dass die nie mehr irgendwo eine Anstellung finden. Also da ist sehr viel im Fluss. Und was hinter den Kulissen gesagt wird, ist nicht unbedingt das, was man in der Öffentlichkeit von außen wahrnimmt.
Das ist ein spannender Punkt, denn was man eher so wahrnimmt, war, wenn wir es jetzt einfach mal auf die Punkte Wirtschaft und Börse reduzieren, alles andere mal rauslassen, nur für den Punkt, dass dann es hieß, okay, die Wall Street, ja, die stünde eher hinter Trump, weil er ja die Unternehmenssteuern senken möchte, weil er die Wirtschaft, wie er immer sagt, stark ankurbeln möchte. Das ist ja dann schon interessant, dass das vielleicht in Wahrheit gar nicht so ist.
Naja, also, dass ihre Steuern gesenkt werden sollen, das hören natürlich die Wall Streeter schon gerne und ich auch in meinem Umkreis. Und dann hat Harris auch verlauten lassen, dass sie möglicherweise unrealisierte Gewinne besteuern will, was niemals durchkommen wird und was nur für einen mini kleinen Prozentsatz der Bevölkerung gegolten hätte, weil es ein kleiner, das hat sie jetzt nicht mehr wiederholt in letzter Zeit. Also in der Hinsicht hätte man natürlich schon gerne jemand, der finanzkonservativer ist. Aber dann hat Trump zum Beispiel in der Vergangenheit gesagt, wir werden die die Einkommensteuer für Personen und Unternehmen komplett abschaffen und ersetzen durch Zölle. Dann müsste man die Zölle so hoch machen, dass sie noch höher wären, als sie damals in den 30er Jahren bei Smoot Hawley gewesen sind. Eine Steueränderung, die zur großen Depression beigeführt hat. Solche Sachen hört man natürlich hier nicht gerne. Aber aus republikanischen Kreisen habe ich auch in meinem Umkreis immer mal wieder jetzt in letzter Zeit vernommen, wieso sollen Unternehmen überhaupt Steuern bezahlen? Das sind doch keine Menschen, das macht doch gar keinen Sinn. Wenn man natürlich, muss man dazu sagen, als Hintergrund, viele der Großunternehmen zahlen ja kaum noch Steuern. Die sind angesiedelt in Steueroasen und zahlen wirklich nur minimale Steuern hier. Aber wir hatten auch gerade Jeff Bezos, der auch sehr Demokrat ist, dem gehört die Washington Post, die sich die Trump-Administration und die Republikaner immer kritisch unter die Lupe genommen haben. Und er hat dann nicht zugelassen, dass sein Editorial Board, also seine Journalisten, eine Empfehlung für Harris aussprechen. Und am gleichen Tag hat seine Raumfahrtfirma Blue Origin, also Executives, Führungskräfte davon treffen mit Trump-Leuten gehabt. Also man sieht, das ist vielleicht auch noch wichtig. Also es ist hier so ein ganz ominöses Gefühl der Angst, weil auch viele Unternehmenschefs und andere Executives fürchten, dass sie bestraft werden. Und das hat Donald Trump ja jetzt auch nochmal genau gesagt. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und wer gegen mich ist, ist ein Feind hier im Inneren und das wird verfolgt. Und das sind natürlich auch Dinge, die man nicht haben möchte. Mal ganz abgesehen davon, dass wir schon in seiner letzten Administration von Trump gesehen haben, dass er eine Vorzugswirtschaft betreibt. Die Günstlinge, die nah an ihm dran sind, die nach seiner Pfeife tanzen, die bekommen Sonderkonditionen. Und wen er gerade auf dem Kieker hat, wie Apple und Harley Davidson und andere, da spricht er dann Boykott aus in der Öffentlichkeit oder macht negative Äußerungen, die den Unternehmenswert über Nacht drastisch verringern an der Börse. Die meisten Unternehmen haben sich dann noch erholt, weil es damals insgesamt noch eine einigermaßen gemäßigte Administration war, weil er noch gemäßigte Leute drin hat. Das wäre diesmal wahrscheinlich nicht der Fall. Größere Unsicherheit, größeres Risiko, größere Downside.
Vielleicht können Sie uns das auch so ein bisschen erläutern, Frau Navidi, oder auch Ihre Stimmung mitteilen, wie das in den USA wirklich ist. Weil ja, man liest jetzt in Deutschland oder bekommt ja auch einiges mit. Man hat jetzt gehört, die letzten Umfragen, ja, da hatte Kamala Harris scheinbar, was man hört, so ein bisschen Boden verloren, nachdem es ja zwischendurch nach einem Zwischenhoch aussah. Auch so die Wettmärkte, Kalshi oder Polymarkets, die zeigen irgendwie eher in Richtung Wahlsieg Trumps. Wie ist es vor Ort? Also wie nehmen Sie das wahr?
Ja, also die Stimmung ist geteilt und das Rennen ist zu sehr Kopf an Kopf, um eine seriöse Vorhersage treffen zu können. Mein Gefühl ist, dass Harris das Rennen machen wird, wenn auch nur knapp, und dass Trump auf jeden Fall das Wahlergebnis versuchen wird zu kippen. Die Stimmung hier, die Themen, die ausschlaggebend sind, sind die Wirtschaft und da insbesondere die Inflation. Und wenn die Wirtschaftsnachrichten laut, die Inflation hat stark nachgelassen, sie beträgt jetzt nur noch x%, dann kommt das nicht wirklich bei den Leuten an, weil sie Inflation mit Preisen gleichsetzen. Und die Preise sind enorm hoch. Hier in Manhattan ist es natürlich besonders drastisch. Ich habe früher nie drauf geachtet, wenn ich im Supermarkt einkaufen war. Aber wenn jetzt eine Paprikaschote 4,99 kostet oder so, oder eine Tüte Chips 6,99, das fällt dann natürlich schon auf. Und wichtig in diesem Zusammenhang zu beachten ist, ja, die Wirtschaft performt top, könnte kaum besser laufen, Rekordbeschäftigung, alles top. Aber das muss man relativieren, weil aufgrund der Ungleichheit. Wir haben über 800 Milliardäre hier in den Vereinigten Staaten, über 22 Millionen Millionäre. Gleichzeitig leben 80% hier von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Und das sind Leute, wenn sie die sehen und ihren Lebensstandard, würden sie das nicht denken. Die haben ein Haus, ein Swimmingpool und zwei Autos und bla bla. Aber die haben immer die Angst im Nacken, dass sie nicht genug zurückgelegt haben und dass sie den Job verlieren könnten. Und dieses dunkle Bild, was Donald Trump dann zeichnet, das Weltuntergangsszenario-Bild, was von Unterstützern wie Elon Musk dann noch weiter verstärkt wird, das manifestiert sich dann hier und zum Teil eben zu Recht, weil die Leute Angst haben vor einem sozialen Abstieg und vor finanziellem Ruin, wenn denn mal die Wirtschaft sich dann verlangsamen sollte. Und das spürt man natürlich, wir sagen hier Sticker Shock, also wenn man die Preisschilder sieht und denkt, ups, das ist aber viel, viel teurer als früher.
Frau Navidi, jetzt wollen wir gleich auch noch drüber sprechen. Sie haben es ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Was könnte denn passieren, wenn Donald Trump die Wahl verliert? Jetzt wollen wir aber vorher noch mal einmal darauf hinweisen, einerseits auf Ihr Buch, die DNA der USA, was wir hier einmal einblenden. Das hat die Nominierung für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2023 erhalten. Wir verlinken es auch unten in der Videobeschreibung. Also schaut gerne einmal rein. Und an der Stelle auch noch mal ganz kurz ein Hinweis zu dem kostenlosen Börse Online Outperformance Newsletter. Auch für den können Sie sich unten in der Videobeschreibung kostenlos, wie gesagt, anmelden. Es gibt freitags immer spannende Insights aus der Börse Online Redaktion. So, jetzt aber genug der Werbung. Schaut euch unten die Links an. Und Frau Navidi, dann die Frage, und Sie haben es ja schon ein bisschen anklingen lassen, könnte es nach der Wahl wieder turbulent werden, falls kein eindeutiges Wahlergebnis vorliegt oder falls sich abzeichnet oder es so ist, dass Trump verliert? Was könnte dann passieren?
Ja, ich glaube, mit Volatilität muss man rechnen. Insgesamt haben sich die Börsen ja in der Vergangenheit als sehr resilient erwiesen. Da ist natürlich auch immer Spekulation dabei. Also abschließend kann man es nicht beurteilen. Langfristig bisher hat die US-Börse ja immer im Endeffekt eine stete Aufwärtsbewegung gezeigt. Das muss man nicht unbedingt für garantiert nehmen, insbesondere wenn man sich einige von Donald Trumps extremeren Aussagen anschaut, wie zum Beispiel, warum sollen die USA ihre Schulden überhaupt zurückbezahlen, wo sie so viel für die Welt getan haben und immer nur ausgenutzt worden sind. Also da denke ich, auf der anderen Seite werden die Märkte und die Wall Street-Titanen, die nah bei ihm dran sind, versuchen, ihn zu mäßigen. Aber es gibt sicherlich einige Szenarien, wo Volatilität oder von Volatilität zu sprechen noch untertrieben ist.
Jetzt haben Sie ja auch gesagt, Ihrer Meinung nach schwingt das Pendel dann wahrscheinlich eher auf Seiten von Harris aus. Auch wenn Sie sagen, es ist natürlich total schwierig bei diesem Kopf-an-Kopf-Rennen da jetzt einen Gewinner vorherzusagen. Man hat so ein bisschen zumindest hier das Gefühl, oder ein paar Experten haben das gesagt, die Wall Street spielt nichtsdestotrotz aktuell eher den Trump-Trade. Falls Harris jetzt gewinnt, wird es dann noch viel mehr Rotation geben? Also wir würden jetzt nicht sagen, dass die Börse dann runtergeht, aber wird es viel mehr Sektorrotation geben, Umschichtungen in andere Assets, wenn sich abzeichnet, dass Harris dann gewinnt?
Einmal muss man sagen, dass diese Wetten auf einen Kandidaten hier an der Wall Street, zum Beispiel von der von Ihnen genannten Bully Market, dass da gerade in der letzten Woche Artikel rausgekommen vom Wall Street Journal und Financial Times, die gesagt haben, dass da verdächtig große Wetten abgeschlossen worden sind, zum Teil auch aus dem Ausland, die möglicherweise dazu dienen wollen, ein Narrativ zu bestärken. Das kann ja nur sein, dass Trump gewinnt, damit man eine Rechtfertigung hat nachher, wenn das nicht der Fall sein sollte, um das Ergebnis zu kippen. Also da würde ich auch nur begrenzt viel drauf geben. Und die Wall Street, professionelle Investoren, die hedgen sich natürlich. Die sind nach beiden Seiten abgesichert. Einige Dinge werden sicherlich aufrechterhalten bleiben, wie zum Beispiel die Investitionen in grüne Technologien. Ja, unter Donald Trump werden natürlich fossile Energien brutal weiter gefördert werden. Es ist auch einfach aus ideologischen Gründen. Aber zum Beispiel die grünen Technologien, die unter dem Inflation Reduction Act ins Leben gerufen worden sind, davon haben de facto viele republikanische Staaten profitiert, die auch eigentlich dagegen gewählt hatten. Und da ist nicht davon auszugehen, dass sie jetzt versuchen werden, das zurückzufahren. Also das ist hier um zu bleiben. Da kann man also getrost drin sein. Natürlich, was zum Beispiel Gefängnisaktien angeht, die übrigens bei der letzten Wahl schon am Vorabend bei Trump enorm in die Höhe gegangen sind. Und andere Dinge, die Finanzbranche, sag mal, wird mehr unter Trump profitieren, weil er deregulieren wird. Aber ich glaube, die wird sich auch unter Harris nicht allzu schwer tun. Also Absicherung ist hier das Gebot der Stunde und Diversifikation.
Jetzt haben wir es ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen. Sie haben es auch gesagt, so diese Gräben in den USA, die sich ja scheinbar ja auf vielfältige Weise darstellen. Einerseits Gräben im Sinne von, wie viel Geld hat man, was kann man sich leisten, aber auch diese ideologischen Gräben, zumindest jetzt in den letzten Wochen habe ich immer mehr und mehr Reportagen, Dokus gelesen, gesehen, wo es halt darum ging, eben um diese starken Gräben in den USA. Ist das Land aus Ihrer Sicht wirklich so zweigeteilt und wird es immer geteilter, wie sich das in den Medien darstellt?
Ja, das Land ist extrem zweigeteilt und es gab so eine Art Gesellschaftsvertrag in den letzten Jahrzehnten, wo man sich auf einen Konsens, auf Normen sozusagen, wie man sich verhält und miteinander umgeht, geeinigt hatte. Und verschiedene dramatischere Ereignisse wie Covid zum Beispiel oder auch das Aufkommen von Donald Trump haben da Öl ins Feuer gegossen und haben den Kulturkampf weiter befeuert. Und man muss allerdings auch sagen, daran sind auch die Demokraten nicht ganz unschuldig, weil sie solche Dinge wie Wokeism und alles, was damit zusammenhängt, nicht rechtzeitig eingegrenzt haben und auch jetzt noch nicht eingrenzen. Also natürlich will man liberale Werte und Freiheiten für alle Gesellschaftsteile beibehalten, aber das nimmt jetzt zum Teil kuriose Formen an für Dinge, die nicht weit unter 1% der Bevölkerung betreffen. Das ist nicht unähnlich wie in Deutschland, wo man sagt, ihr kümmert euch doch jetzt immer mal um die richtigen Probleme. Und da haben viele Demokraten Amerikaner vor den Kopf gestoßen, die in vielen Dingen sozialdarwinistischer aufgestellt sind, also ein bisschen eine andere Mentalität auch haben als die Europäer. Also ich glaube, wir müssen mehr miteinander sprechen und so. Natürlich, das ist alles mehr positiv. Aber ich glaube, dass diese Gräben jetzt, wo sie offen zu Tage getreten sind, das wird lange dauern, bis die zu kitten sind, wenn überhaupt. Weil es ist einfach offensichtlich geworden, es gibt Teile der Bevölkerung, die haben grundlegend andere Werte. Die definieren sich in ihrer Identität durch Abgrenzung von anderen. Die sind tendenziell für den Einsatz von Gewalt. Und wer so grundsätzlich andere Sichtweisen hat im Leben, da kommt man im Zweifel nicht zusammen. Und Donald Trump hat jetzt legitimiert alles, wir haben es gerade auch in seiner Rede, in seinem Rally im Madison Square Garden in New York gesehen, da wurden Dinge gesagt, die also völlig unglaublich sind. Ich habe es live gesehen und konnte es nicht fassen. Und wir sind ja schon einiges gewohnt.
Ja, Sie haben auch in einem früheren Interview angesprochen, und das wird jetzt ja auch nochmal verdeutlicht, was Sie sagen, ja, dass die USA auch vor sowas wie einer Zerreißprobe steht. Also die Gräben werden immer tiefer. Sie haben auch die verschiedenen Lager genannt. Ja, fürchten Sie so, dass das Land ja sich halt noch mehr zerteilt und es noch schwieriger wird, so die verschiedenen Bevölkerungsgruppen dann, also von der Ideologie her, dann wieder zu befrieden?
Das kommt jetzt stark darauf an, wer Präsident wird. Was Präsident Biden gemacht hat, das war alles, was in seiner Macht stand. Er hat jedenfalls versucht, das Land zu einen, alle gleich zu behandeln, in seinen Politikmaßnahmen keinen zu bevorzugen. Wenn jetzt Trump rankommt und sagt, oh, alle, die gegen mich sind, aus meiner ehemaligen Administration, die gewarnt haben, sind ja nun 4 Leute von Dutzenden, die mit ihm gearbeitet haben im Weißen Haus, die Donald Trump unterstützen. Alle anderen sagen, um Gottes Willen, die Bedrohung, die von ihm ausgeht, die Inkompetenz auf gar keinen Fall. Also die sind schon mal mit als erstes dran, dann natürlich auch Journalisten, Unternehmer, alle die, und wenn dann eine Verfolgung eintritt, und die werden, er hat gesagt, Liz Cheney, und das hat er nochmal bestärkt, natürlich, ich habe das wirklich so gemeint, die soll vor ein Militärtribunal gestellt werden. Also ich habe schon mal gesagt, Donald Trump, wenn der nochmal drankommt, der wird Putin gemäßigt aussehen lassen. Putin hat immer noch so eine gewisse Eleganz mit der plausible deniability. Also, ups, schon wieder jemand aus dem Fenster gefallen. Die Fenstersicherheit ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Oder ein bisschen viel Polonium-Tee drin. Aber jedenfalls ist nicht so, er demonstriert seine Macht nicht so ganz skrupellos. Und das davon, ich befürchte, das muss nicht so sein. Aber es ist ein Risiko, dass Donald Trump nochmal richtig seine Macht demonstrieren wollte mit solchen Maßnahmen. Und das würde die Bevölkerung natürlich nochmal weiterhin sehr entzweien.
Jetzt nochmal eine bisschen politische Frage, bevor wir dann auch nochmal wieder mehr zur Wall Street und ein bisschen so zur Wirtschaft kommen wollen. Es heißt ja immer, dass ja die meisten Staaten schon so für die Wahl entschieden sind. Also wer für welche Partei oder welchen Kandidaten dann im Electoral College stimmt. Aber es gibt ja immer diese berühmten Swing States. Was sind denn das eigentlich? Weil man hört zwar immer Swing States und man weiß so ungefähr, welche das sind, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Aber können Sie was dazu sagen? Was macht diese Swing States aus? Was sind das für Menschen? Also warum wechselt das immer? Und wie ist vielleicht da aktuell die Stimmung? Weil auf diese paar wenigen Staaten scheint es ja anzukommen.
Wenn man diese Frage abschließend beantworten könnte, dann wüsste man auch den Wahlausgang. Da kann es tatsächlich auf 10.000 Stimmen irgendwo ankommen. Das heißt, es ist super eng. Also man sagt, ein bisschen ist ein Grund für diese Wechselwählerschaft, dass es weniger informierte Wähler sind, die sich dann kurzfristiger entscheiden. Aber natürlich muss man auch sagen, es gibt viele Amerikaner, die sind vor allen Dingen Republikaner, die zentristisch angelegt sind und die sich in dieser republikanischen Partei nicht wiederfinden, aber die auch nicht die demokratische Politik befürworten. Und die sind jetzt ein bisschen im Niemandsland und das ist auch mit der Grund, warum Kamala Harris jetzt mit Liz Cheney, die Neocon ist, also ultrakonservative Republikanerin, mit ihr in den Wahlkampf gezogen ist, um diese Unentschlossenen, die ein bisschen mehr zu den Republikanern tendiert, um die mit in ihr Lager zu ziehen. Ob diese Rechnung aufgeht, das wird sich zeigen. Es kann auch ein Schuss in den Ofen sein, wenn nämlich die gemäßigteren Demokraten sagen, what? Das ist ja Verrat, wenn du jetzt mit einer Neocon dich zusammentust. Und Kamala Harris hat auch gesagt, um die Gesellschaft zu kitten, will sie auch Republikaner in ihr Kabinett holen. Und das kann dann wieder Demokraten abschrecken. Also letztendlich kann man nicht abschließend beurteilen. Aber das Wahlsystem, hier muss man sagen, ist auch nicht 100% demokratisch. Aufgrund dieser ungerechten Wahlbezirksaufteilung, Gerrymandering genannt, ist es nicht mehr so, dass jede Stimme das gleiche Gewicht hat. Also wenn man aus einem dünn besiedelten Staat kommt, dann hat die Stimme eigentlich viel mehr Gewicht, als wenn man aus einem Ballungsgebiet kommt, erstens. Und zweitens, 70% der Parteispenden in den USA kommen von 1% der Bevölkerung. Das heißt, Reiche, vor allen Dingen Milliardäre, Elon Musk, spenden überproportional viel und die haben häufig extremere Interessenlagen und vor allen Dingen extremere Ideologien, suchen dann extreme Kandidaten aus, wie Donald Trump, die wiederum und andere, die wiederum den politischen Dialog anfeuern. Und so wird es eine sich selbst verstärkende Feedback-Spirale, wo das Land immer politisch extremer wird, obwohl die Bevölkerung am Boden eigentlich noch relativ gemäßigt war. Also ich denke, dass die gegenwärtige Republikanische Partei nicht die Wählerschaft widerspiegelt, die im Wesentlichen noch gemäßigter ist. Also das Trump-Segment ist ein ganz spezielles, da kann er machen, was er will. Aber so die Reaganites, Reagan-Republikaner, finden sich in der gegenwärtigen Partei nicht repräsentiert.
Das sind spannende Einblicke, Frau Navidi, die Sie uns da liefern. Nochmal spannend, das ja auch nochmal von etwas näher dran zu hören, als ja nur hier aus den Medien dann zu lesen. Wir haben ja am 5., also am Dienstag, dem 5. die US-Wahl. Am Donnerstag, dem 7. soll dann auch die nächste oder wird die nächste FED-Zinssitzung stattfinden. Also ich habe mir mal so überlegt, ja, ist das die spannendste Börsenwoche, die da in diesem Jahr auf uns Anleger zukommt? Und vielleicht dann als zweiten Part, ja, wie bereiten Sie sich auf diese Woche vor, anlagetechnisch?
Anlagetechnisch werde ich diese Woche aussitzen. Ich glaube, das ist, wenn man nicht professioneller Investor ist und auch durch Traden Geld macht und weniger durch Anlegen, also wenn langfristig angelegt ist, der sollte diese Woche wahrscheinlich mehr oder weniger ignorieren. Ich denke, die Fed wird versuchen, weiterhin unpolitisch zu sein. Sie hat bis jetzt einen guten Job gemacht. Die Wirtschaft performt top. Ob trotz der Zinserhöhungen, da war eigentlich konventioneller Weisheit von Ökonomen, dass auf jeden Fall die Arbeitslosigkeit zunehmen muss. Das kann und das geht sonst gar nicht vom Mechanismus her. Und es hat sich als völlig falsch herausgestellt. Die Wirtschaft ist extrem resilient. Die Fed hat natürlich im Laufe der Zeit etwas an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Sie hat die Inflationsbewegung verschlafen, aber im Grunde genommen hat sie, muss man sagen, den Job gut gemacht. Und ich denke, sie will sich nicht versuchen, beeinflussen zu lassen von dem politischen Dialog. Wobei Donald Trump hat ja gesagt, also wenn er rankommen sollte, dann kommt erstmal Powell weg und dann wird er Einfluss nehmen auf die Federal Reserve, auf die Zentralbank, weil er hat ja so tolle Business-Erfahrung, er weiß viel besser, wie das geht und deswegen sollte er mehr oder weniger die Federal Reserve den Kurs bestimmen. Und das wäre natürlich eine Totalkatastrophe, auch für die Wirtschaft und auch für die Märkte.
Jetzt haben Sie auch das ein bisschen angesprochen, Fed, Staatsverschuldung in den USA, robuste Wirtschaft, aber auch viel Inflation. Was man jetzt immer mal wieder aus den USA so ein bisschen mitbekommen hat, Stichwort Costco Goldbarren, also dass die Amerikaner auch immer mehr auf Gold privat scheinbar dann ja gehen, weil man halt auch merkt, diese Staatsverschuldung, die ufert immer weiter aus. Wie wird denn das in den USA wahrgenommen? Und eigentlich dürften doch beide Kandidaten, sowohl Harris als auch Trump, für eine deutlich weiter steigende Staatsverschuldung stehen, oder?
Ja, das stimmt. Unter beiden Kandidaten wird die Staatsverschuldung weiter anschwellen, aber unter Donald Trump mindestens doppelt so viel wie unter Harris, wenn nicht mehr. Also das ist schon eine konservative Schätzung. Bei gleichzeitiger, wahrscheinlich nicht nachhaltiger Wirtschaftspolitik. Bei Harris wird auch die Staatsverschuldung anschwellen, aber sie hat ein relativ kohärentes Wirtschaftspaket vorgelegt. Da fehlen noch ein paar Details, aber grundsätzlich geht es natürlich tendenziell so weiter wie bei beiden. Und da bringt sie ihre eigenen Maßnahmen mit hinein, um die Mittelschicht zu stärken, was eine gute Maßnahme wäre. Weil ich eben erwähnt habe, wie knapp bei Kasse die Mittelschicht eigentlich hier ist. Und historisch gesehen haben die Demokraten immer die Verschuldung verringert, während sie unter Republikanern angewachsen ist. Und die Wirtschaft hat unter Demokraten auch immer gut performt. Also von daher denke ich, wäre Harris die solidere Wahl. Letztendlich muss man sagen, haben die USA ein exorbitantes Privileg durch den Dollar. Dadurch, dass sie die Reservewährung stellen, dass die Welt sozusagen angewiesen ist, noch auf den Dollar, Ja, in den letzten Jahrzehnten haben wir tendenziell eine Wegbewegung gesehen vom Dollar, insbesondere von Schwellenländern, die vermehrt ihre eigenen Währungen eingesetzt haben. Aber das ist noch lange nicht in dem Maß möglich, wie sie das gerne hätten. Das heißt, das ist eben auch noch etwas, was die größte Wirtschaftsmacht der Welt stützt, auch bei großer Verschuldung.
Und dann ist ja auch in den USA immer ein Thema, ja, die Börsen sind stark gelaufen. Man weiß es, wenn man die US-Aktien selbst im Portfolio hat, das macht Spaß, das sieht gut aus. Jetzt sieht man natürlich auch immer wieder und hört, ja, die Bewertung. US-Märkte sind teuer im Vergleich zumindest zu Europa-Aktien, zu Schwellenländer-Aktien. Wie würden Sie das beurteilen? Weil viele Amerikaner setzen ja auch auf den US-Aktienmarkt, auch für die Altersvorsorge. Die Amerikaner sind ja auch viel mehr als zum Beispiel die Deutschen engagiert an der Börse. Ist dieses Thema Bewertung in den USA ein Thema und ist das überhaupt so schlimm, wenn die Leute wahrscheinlich trotzdem einfach weiter Aktien kaufen werden?
Ja, über 60% der Amerikaner sind investiert in den Markt. Viele setzen auf ihre Altersversicherung durch diese Investments. Allerdings hat es hier mal zur großen Finanzkrise von 2007, 2008 ein böses Erwachen gegeben, als die Portfolien sozusagen zusammengebrochen sind. Und wer zu diesem Zeitpunkt älter war, der hatte nicht mehr die Zeit abzuwarten, bis sich die wieder erholt haben, wie es jetzt der Fall gewesen ist. Also, dass man darauf nicht so 100% sich verlassen kann, da bleibt ein Unwohlsein-Gefühl und deswegen wahrscheinlich auch diese Hinbewegung zum Gold. Und natürlich die Republikaner und republikanische Sender wie Fox News und die Publikationen, vor allen Dingen Wall Street Journal geht noch, aber es ist auch Murdoch, Rupert Murdoch, New York Times, New York Post und Daily Mail zeichnen also gerne diese Weltuntergangsszenarien, die auch Tech-Leute wie Elon Musk gerne beschwören. Also die Verschuldung und alles wird zusammenbrechen. Ach, übrigens, geht mal lieber in Krypto rein. Das wird dann der sichere Hafen sein. Also all das sind so die Negativsignale, die die Menschen auch mitnehmen. Und wenn sie das die ganze Zeit hören, dann haben sie wahrscheinlich auch mehr Angst und weniger Vertrauen in die Zukunft.
Dann, Frau Navidi, haben wir jetzt viel auf die USA geblickt, vielleicht einfach so. Klar, Sie sind in den USA, Sie sind auf die USA fokussiert, aber nichtsdestotrotz werfen Sie sicherlich auch immer mal wieder einen Blick auf Deutschland, wie es hier im Moment aussieht. Wie ist denn sozusagen der Blick von Ihnen aus den USA auf Deutschland aktuell?
Totalkatastrophe, Kopfschütteln. Also natürlich, die Politik ist paralysiert, das ist immer schlecht in so einem Szenario, aber auch die Unternehmen haben sich zum Teil da nicht keinen Ruhm verdient. Sie haben nicht rechtzeitig Innovation betrieben. Und grundsätzlich habe ich so das Gefühl, dass es auch ein Mindset-Problem ist, ein Einstellungsproblem. Ja, wenn ich die Rekordkrankenstände sehe oder eben auch, ja, junge Leute sprechen so viel von Work-Life-Balance und all diese Dinge. Ich glaube, Deutschland hat den noch nicht so ganz realisiert, oder die viele Deutsche, sollte ich sagen, dass man im globalen Wettbewerb steht und sich andere totarbeiten. Ja, also dagegen anzukommen, man hat jetzt nicht mehr so diesen Wettbewerbsvorteil, dass man das locker aussitzen kann. Und ich weiß nicht, also es ist schon, höchste Zeit ist eigentlich schon vorbei. Man kann nur hoffen, dass sich dieser politische Knoten bald löst und dass die Wirtschaft da auch ein bisschen agiler wird.
Genau, wir hatten es ja auch schon, dass die Wirtschaft in den USA auf jeden Fall agiler ist und robust. Vielleicht so gegen Ende des Interviews da nochmal ein, zwei Nachfragen. Normalerweise setzt ja immer dann nach der Wahl, wenn man weiß, wer Präsident oder in diesem Fall wer dann eventuell Präsidentin ist, wenn man diese Gewissheit hat, dass die Börsen dann bis zum Jahresende nochmal richtig loslegen. Auch immer diese berühmte Jahresendrallye. Könnten Sie sich das vorstellen, dass es dieses Jahr auch passiert? Oder könnte sich das mit den eventuellen Querelen, muss man sagen, nach der Wahl eher zieht und dass man gar nicht so genau weiß, wer unternimmt jetzt noch welche Schritte?
Das kommt ein bisschen auf den Herdentrieb an. Die Börse hat ja einen Optimismus-Bias und das kann auch eine sich verstärkende Spirale sein, dass sie sagen, okay, die großen Investoren bleiben drin, weil die eben nicht wissen, was kommt. Und wenn Ungewissheit herrscht, ist manchmal das Beste, nichts zu machen. Geopolitische Spannungen vor diesem Hintergrund spielen ja dann auch noch mit hinein. Wer weiß, wie der Ölpreis sich entwickelt. Also das kann durchaus sein, dass es eine weitere Aufwärtsbewegung gibt.
Frau Navidi, jetzt haben wir, und das Thema ist natürlich umfangreich, schon mal einige Aspekte, vor allem der US-Wahl, der US-Wirtschaft abgeklappert. Aber haben Sie jetzt noch einen Punkt, wo Sie sagen, das hatten wir jetzt im Interview noch nicht oder da möchte ich noch mal genauer drauf eingehen?
Was vielleicht nicht unwichtig ist zu realisieren, insbesondere für die Politik, aber auch Unternehmen, ist, dass selbst wenn Kamala Harris das Rennen macht, dass diese isolationistische Bewegung, die schon in eine faschistische Richtung geht, das ist kein Phänomen, was mit Donald Trump vorbei sein wird. Das sind Bestrebungen, die seit Jahrzehnten laufen von republikanischer Seite, die auch so weiter betrieben werden und jetzt natürlich auch nochmal vom Ausland, insbesondere Russland, zum Teil von China und dem Iran, extra geschürt werden. Das heißt, dieses isolationistische, protektionistische wird sich nicht von selbst erledigen, selbst wenn man jetzt nochmal vielleicht eine Hochzeit erlebt mit Kamala Harris, die tendenziell ja auch durchaus protektionistisch eingestellt ist. Aber das, denn dieser Trumpismus ist etwas, was nicht mit Trump vorbei sein wird.
Eine allerletzte Nachfrage, auf die Sie mich da zum Glück nochmal gestoßen haben, weil das sollte man schon nochmal fragen. Wie ist denn dieses Mal sozusagen die Einmischung aus dem Ausland? Das wurde ja auch bei den letzten, zumindest bei den letzten beiden Wahlen immer sehr viel gespielt. Dass es da hieß, genau, aus dem Ausland wird auch viel sich eingemischt. Dieses Mal hat man zumindest in Deutschland noch nicht so viel davon gehört. Wie beurteilen Sie das?
Ja, absolut. Ich meine, bei der Einschätzung ist das Problem, Sie wissen nicht, was Sie nicht wissen. Mhm. Aber Sie sehen es an allen Ecken und Enden. Hier zum Beispiel wurde behauptet, dass der Vizekandidat Tim Walz Pädophiler sei, der, als er Lehrer war, eine Studentin sexuell belästigt haben soll. Da konnte man nachweisen, das war ein Gerücht, was aus Russland kam. Dann zum Beispiel, ich meine, die Voraussetzung, die Angreifbarkeit ist natürlich ideal hier für ausländische Mächte. Da wurde ein Video gezeigt, was ich nicht geteilt habe, wo ein Briefkasten mit Wahlstimmen in Brand gesetzt worden war, sah durchaus glaubhaft aus, also nicht direkt abwegig. Und solche oder Kriminalität von Flüchtlingen, solche Dinge kann man natürlich sehr gut inszenieren und fake ins Netz stellen. Und das Problem ist immer, ja, man kann das nachher aufklären, aber dann haben die meisten Leute das schon vergessen. Was hängen geblieben ist, ist, Tim Walz ist ein Pädophiler. Oh ja, republikanische Stimmen sind verbrannt worden. Also da sind die USA sehr angreifbar und ich denke, das Ausland mit Waffen kämpfen ist das eine. Das ist teuer und mühsam. Diese Angreifbarkeit im Rahmen der hybriden Kriegsführung ist so effektiv und auch die, indem man Leute im Inneren für sich gewinnt, entweder durch Kompromat, also durch kompromittierendes Material oder durch Bestechung. Da sind ja auch immer wieder Fälle aufgekommen. Und bei Donald Trump sieht es ja so aus, das hat jetzt auch Bob Woodward nochmal bestätigt, der legendäre Watergate-Journalist, dass Donald Trump irgendeine Verbindung mit Putin hat. Das haben auch die Generäle gesagt. Wir wissen nicht genau, was es ist, aber da ist irgendwas. Das ist nicht normal. Das sieht man an Umstandsbeweisen. Naja gut, wenn Sie da an der Spitze der Regierung so jemanden haben, dann muss das Ausland vielleicht gar nicht mehr mit Waffen agieren. Da kann man sich so einigen.
Frau Navidi, das war sicherlich nochmal ein wichtiger Punkt. Spannende Insights. Ganz herzlichen Dank für das Interview und dass Sie heute bei uns aus New York zugeschaltet zu Gast waren. Ganz herzlichen Dank, Frau Navidi.
Sehr gern geschehen, Herr Kuppold.
Ja, und dann sind wir sehr gespannt auf die US-Wahl in einer Woche. Und bis dahin, und das hat Frau Navidi ja auch gesagt, bleibt mir nur zu sagen, bleibt investiert.